ARD Sounds.
Als erstes muss ich sagen, dass wir hier von einem sehr ernsten, sicherheitsrelevanten Vorfall ausgehen müssen. Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben.
Bundesinnenminister Dobrindt zu dem Fund der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle.
Das ukrainische Flugzeug neben der Sprengstoffdrohne war mit Munition beladen. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.
Der gefährliche Fund in Leipzig sorgt für eine Debatte über die Luftsicherheit an Flughäfen.
Und das auch auf europäischer Ebene.
Und der Iran und Oman sind sich offenbar einig, wie es in der Straße von Hormus weitergehen soll.
Hallo, ich bin Katharina Jatta aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 6. August um 16 Uhr. Ja, Katharina, die große Aufregung um den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Drohne bzw. ja vielleicht auch Drohnen am Flughafen Leipzig-Halle wird gerade noch größer. Es gibt nämlich neue Details zu den Antonov-Frachtmaschinen und die sind ziemlich brisant.
Ja, allerdings, denn dieser Anschlagsversuch galt womöglich einer mit Munition beladenen Frachtmaschine. Das berichten NDR und WDR und Süddeutsche Zeitung und sie berufen sich dabei auf einen vertraulichen Polizeibericht.
Wo genau war denn die Drohne?
Die Drohne befand sich nach diesem Bericht in der Nähe von Frachtmaschinen einer ukrainischen Fluggesellschaft. Eines der Antonov-Frachtflugzeuge sei mit militärischer Munition beladen gewesen, heißt es. Und diese sei offenbar kurz zuvor aus Frankreich nach Leipzig transportiert worden und war wohl für den Weitertransport vorgesehen.
Das Ganze hat ja heute eine Debatte über Maßnahmen zur Abwehr solcher Bedrohungen ausgelöst und ja, Fragen aufgeworfen.
Ja, zum Beispiel die Frage, wie konnte diese Drohne unbemerkt in die Flugverbotszone des Flughafens gelangen. Zumal der Leipziger Airport, ähnlich wie der Flughafen in Dresden, als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen an die Ukraine gilt.
In der Debatte über die Abwehrmaßnahmen ist das Wort Lichtgeschwindigkeit gefallen. Das hört man ja im Zusammenhang mit deutschen Behörden eher selten. Wo fiel denn das?
Das hat der Bundesluftfahrtverband BDL ins Spiel gebracht. BDL-Geschäftsführer Joachim Lang hat heute erklärt, in Zitat Lichtgeschwindigkeit statte der Bund derzeit die 8 größten deutschen Flughäfen mit neuester Drohnenabwehrtechnik aus.
Okay, aber welche konkreten Maßnahmen werden denn da jetzt in Lichtgeschwindigkeit umgesetzt?
BDL-Geschäftsführer Joachim Lang hat erklärt, inzwischen sei damit begonnen worden, entsprechende Technik auszuschreiben und anzuschaffen. Unter den 8 größten Flughäfen in Deutschland profitierten bereits mehrere Standorte von der neuen Technik, darunter das Flughafen-Drehkreuz in Frankfurt. Einzelheiten zu den Einrichtungen wollte Lang aus Sicherheitsgründen nicht nennen und dann mahnte der Verbandssprecher auch nochmal den Bund, es sei wichtig, dass das hohe Tempo beim Verbessern der Abwehr beibehalten werde und es sei gut, dass die Drohnenabwehr jetzt in den Händen der Bundespolizei liege.
Aber es gibt ja auch noch den Flughafenverband ADV und der ist ja davon nicht so überzeugt, oder?
Nein, hier hört man das Wort Lichtgeschwindigkeit nicht. Stattdessen gibt's Kritik. Denen geht alles zu langsam. Unser Kollege Julian Marxen berichtet.
Also es gibt ja ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern bei der Bundespolizei. Aber der Flughafenverband ADV sagt, die Flughäfen, die müssten auch ausgestattet werden, um Drohnen aufzuspüren und abwehren zu können. Und auf solche Systeme würden die Flughäfen Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig, Halle und Köln-Bonn noch warten, kritisiert ADV-Chef Beisel. Diese Systeme müssten schnellstmöglich installiert und einsatzbereit gemacht werden. Und darüber hinaus fordern die Grünen jetzt, dass der Nationale Sicherheitsrat zusammenkommt. Die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Dröge sagt, der Sicherheitsrat müsse nach dem Drohnenvorfall über die Lage und die notwendigen Konsequenzen beraten. Und in einer solchen ernsten Situation, meint Dröge, dürften auch Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius nicht fehlen.
Also, wir können zusammenfassen, dass die gemeinsamen Zentren von Bund und Ländern, die neue Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei, dass das alles eben noch nicht dazu geführt hat, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland so gut aufgestellt sind, ja, dass sowas wie in Leipzig verhindert werden konnte.
Ja, und das zeigt auch, dass man technisch einfach noch nicht so weit ist. Dazu hören wir jetzt unseren Berlin-Korrespondenten Mario Kubina.
Das wäre eigentlich möglich. Es gibt die technischen Möglichkeiten, gegnerische Drohnen abzuwehren. Man kann zum Beispiel Abfangdrohnen in die Luft schicken, die dann gegnerische Drohnen mit Netzen einfangen. Es gibt Drohnen, die gegnerische Drohnen rammen. Man kann Störsender einsetzen, um angreifende Drohnen vom Kurs abzubringen. Alles das gibt's. Es wird auch nachgerüstet an deutschen Flughäfen, aber es dauert halt noch.
Also nach dem Fund der Sprengstoffdrohne laufen jetzt die Ermittlungen. Bundesinnenminister Dobrindt geht von einem, wie er sagt, hybriden Anschlagsszenario aus und er schließt auch fremde Mächte als Drahtzieher nicht aus. Was meint er denn genau damit?
Also was er mit den fremden Mächten meint, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur erklären, was Sicherheitsbehörden meinen, wenn sie von einem hybriden Angriffsszenario sprechen. Dann sehen sie nämlich mögliche Zusammenhänge zwischen gleich mehreren verschiedenen Vorfällen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Sabotage handeln, Spionage, Cyberangriffe, Drohnen oder Falschinformationen. Und das wirkt dann alles zusammen. Dazu hören wir nochmal Mario Kubina, der hat das nochmal genauer unter die Lupe genommen.
Ja, das ist tatsächlich ein etwas kryptischer Begriff, den der Innenminister da verwendet hat. Klar, er will sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen in dieser frühen Phase der Ermittlungen, die ja noch laufen. Also, was steckt da alles drin? Anschlagsszenario ist ja schon mal eher krass als Ansage. Da ist also jedenfalls versucht worden, eine Gewalttat zu verüben auf einem deutschen Flughafen. Und das eben mit Hilfe einer Drohne, die jetzt nicht irgendwas geladen hatte, sondern militärischen Sprengstoff. Und da sind wir jetzt beim Wörtchen Hybrid, hybride Attacken. Da denken wir an Cyberattacken, da denken wir an Sabotageaktionen, etwa gegen Bahnanlagen. Das können aber eben auch Drohnenattacken sein. Also alles, was eben unterhalb der Schwelle eines offenen militärischen Angriffs ist. Aber das, was da in Leipzig-Halle auf dem Flughafen passiert ist, zeigt eben auch, dass die Grenzen fließend sind. Denn wir haben es eben mit militärischem Sprengstoff zu tun.
Aber man muss ja auch sagen, der Vorfall in Leipzig war natürlich nicht der erste dieser Art. Es hat ja schon viele Vorkommnisse in Europa gegeben, ne?
Ja, auch in Dänemark, in Großbritannien, Polen und den baltischen Ländern haben Drohnen unbekannter Herkunft schon die bisherigen Sicherheitsmodelle in Frage gestellt. Und jetzt will die NATO reagieren. Sie will 40 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren in ihre Drohnenpläne stecken. Und die EU, die hat ja auch kürzlich einen Drohnendeal mit der Ukraine abgeschlossen. Dazu berichtet aus Brüssel Thomas Spickhofen.
Anfang September vergangenen Jahres dringen rund 20 Drohnen, vermutlich russischer Herkunft, vom Osten her in den polnischen Luftraum ein. Kampfjets steigen auf und schießen die Eindringlinge ab. Von einer bewussten Provokation Russlands spricht die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Und NATO-Generalsekretär Mark Rutte warnt den russischen Machthaber Wladimir Putin, hören Sie auf, den Luftraum der Alliierten zu verletzen. Seien Sie sich darüber klar, dass wir bereitstehen.
To Putin, my message is clear. Stop violating allied airspace and know that we stand ready.
Die Sicherheitsmaßnahmen für den EU-Gipfel wenige Tage später in Kopenhagen werden über das ohnehin übliche Maß hinaus noch einmal massiv ausgebaut. Die Bedrohung kann jeden treffen, sagt Mette Frederiksen, die dänische Regierungschefin und Gastgeberin. Das sei das Wesen eines hybriden Krieges.
One day it's Poland, the other day it's Denmark and next week it will probably somewhere else.
Einen Tag trifft es Polen, am anderen Dänemark. Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich irgendwo anders sein, ob durch Sabotage oder fliegende Drohnen. Klar ist aber auch, dass nicht jede Drohne, die womöglich für vergleichsweise kleines Geld hergestellt wird, mit Raketen abgeschossen werden kann, die unter Umständen gleich mehrere Millionen Euro kosten. Ein angemessenes Equipment zur Abwehr wird allerdings gerade erst aufgebaut. 40 Milliarden US-Dollar wollen die NATO-Mitglieder in den nächsten 5 Jahren dafür ausgeben, erklärt Generalsekretär Mark Rutte beim Gipfel der Allianz Anfang Juli in Ankara.
Allies are investing over 40 billion dollars in counter-drone capabilities over the next 5 years. And because the capabilities require that we have the right people to operate them.
Und weil es ja auch jemanden geben muss, der die Drohnen bedienen kann, werden wir die Trainings dafür bis Ende kommenden Jahres auf das Fünffache hochfahren.
By the end of 2027.
Fünf Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien, wollen ihre Aktivitäten in einer besonderen Initiative so vorantreiben, dass schon im kommenden Jahr Ergebnisse zu sehen sind. Bei der Entwicklung wollen die Europäer vor allem die Erfahrungen nutzen, die die Ukraine in den bitteren Kriegsjahren gemacht hat. Das bringt den ukrainischen Erfindungsreichtum und die Leistungsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zusammen, erklärt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, als sie vor 3 Wochen in Kiew ein entsprechendes Abkommen verkündet.
This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
Das bedeutet Investitionen nicht nur in der Ukraine, fügt von der Leyen hinzu, sondern auch für Europa und die gemeinsame Zukunft und sei selbstverständlich koordiniert mit der NATO. Zu den jüngsten Drohnen auf und über dem Flughafen von Leipzig will man sich bei der NATO in Brüssel bislang übrigens nicht äußern und verweist auf die deutschen Behörden.
Lass uns jetzt auf den Krieg im Nahen Osten schauen. Es sieht so aus, als hätten sich Iran und Oman geeinigt, wie es in der Straße von Hormus weitergehen soll. Was ist da bekannt?
Es soll eine Einigung geben, zumindest was Kontrollen und Einnahmen aus der Durchfahrt durch die Meeresenge betrifft. Die Rede ist auch von einer abgestimmten Routenführung und an den Ölmärkten kommen solche Nachrichten natürlich gut an.
Aber das hat ja jetzt mit einer Öffnung der Straße von Hormus erstmal wenig zu tun, oder?
Nein, das ist nur sozusagen der Ablauf. Man einigt sich darauf, wie es ablaufen könnte, wenn die Straße wieder offen wäre. Aber sie ist natürlich nicht auf und es sieht auch nicht so aus, als würde das schnell passieren. Und die Rede ist schon gar nicht mehr von einer Rückkehr zur freien Passage, wie das vor dem Krieg war. Davon geht auch unser Nahost-Korrespondent Uwe Lüb aus.
Für Iran wäre das Abkommen mit dem Oman ein Erfolg. Bei iranischen Insidern ist angeblich die Rede von Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus in Höhe von 5-7% des Warenwerts. Oman wolle weniger berechnen, heißt es. Statt Gebühren kann man auch von Kosten für maritime Dienstleistungen sprechen. Im Ergebnis ist es dasselbe und das, was Iran seit langem will. Ein Durchbruch im Iran-Krieg wäre die Einigung zwischen Iran und Oman jedoch eher nicht, meint Ali Waez von der International Crisis Group für Konfliktanalysen im ARD-Interview. Bei diesem Abkommen zwischen dem Iran und Oman geht es um die kurzfristige sowie die mittel- bis langfristige Verwaltung der Meerenge. Das bedeutet nicht, dass sie geöffnet wird. Genau so klingt es aus Iran selbst. Der stellvertretende Außenminister Qasem Gharibabadi sagt im iranischen Fernsehen, es gehe vielmehr darum, gemeinsame Kontrollmechanismen einzurichten. Er spricht von maritimer Steuerung und Koordinierung des Schiffsverkehrs gemeinsam mit Oman. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat ihre eigenen Voraussetzungen. Unsere Vereinbarung mit Oman bezieht sich nicht darauf. Immerhin besteht die Hoffnung, dass die Einigung der Anrainer der Straße von Hormus zu neuen Gesprächen zwischen Iran und den USA führen kann. Iran wolle sowieso verhandeln, sagt US-Präsident Donald Trump immer wieder. Wir waren bereit für den größten Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg und sie riefen mich an und sagten, bitte tu es nicht, lass uns reden. Und dann tun sie es nicht, sondern behaupten, das haben wir nie gesagt. Tatsächlich leugnen die Verantwortlichen in Teheran jedes Gesprächsgesuch Richtung USA.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.